Jawohl, herzlich willkommen zurück.
Herzlich willkommen zu Lambert Klammer Jazz. Da sind wir wieder energetisch geladen. Zurück.
Die Energie ist hoch an diesem Morgen.
Wirklich, muss man sagen. Auch diesmal nicht ganz so früh, zweistellige Uhrzeit.
Knapp zweistellige Uhrzeit, genau. Und wir sind mittlerweile in Folge 27 angekommen.
Ja, finde ich eigentlich eine ganz gute Zahl, frisch, die 27.
Ja, die 27 ist wirklich toll. Genau, die hat viele Teiler, sagt man das so? Teiler, Nenner, Zähler, Teiler. Die 3, die 9. Und 27 ist auch ein gutes Alter, oder?
Mit das beste Alter, man ist schon fast klug,
ja,
aber hat noch nicht, muss noch nicht ganz. Ich finde so alles vor 30 eigentlich gut.
Ja, finde ich auch. 30 ist, ich bin ja zum Glück noch nicht 30, aber 27 war ich sehr gerne. Da ist man so, da hat man noch so ein bisschen Babybonus, aber ist trotzdem schon so richtig erwachsen. Ich glaube, mit 27 ist das Gehirn dann auch irgendwann ausgewachsen. Da ist man quasi.
Ist es so? Das wird auch immer größer. Ach so, ja, ich erinnere mich auch, als du 27 warst, war dein Gehirn wahnsinnig groß.
Ja, da war es, da ist man schnell wie die Vogelspinne. Genau, das. Aber andererseits auch 27 ist ja auch die tragische Zahl, der Club 27.
Ah, muss man sagen.
Hast du davon schon gehört? Der Club 27. Der Club
27. Ja,
das ist dieser Club der großen Rocker.
Amy Winehouse drin.
Genau.
Dann Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix.
Wie heißt die Sängerin, die mit dem Mercedes-Benz? Janis Joplin.
Janis Joplin.
Wer ist da noch?
Jim Morrison.
Ach, Jim Morrison.
Ja.
Kurt Cobain.
Kurt Cobain natürlich, ja, das ist ja, den haben wir ja sogar noch fast mitbekommen in unserer aktiven
Lebenszeit. Ich glaube, mein Bruder hatte tatsächlich Tickets für ein Konzert in Hamburg, was dann abgesagt wurde.
Wirklich?
Aufgrund von Tod.
Ja. Ja. Er scheint ja wahnsinnig dolle Rückenschmerzen gehabt zu haben, so kurz vorm Ende, sagt man. Oh, hier habe ich sogar so eine Liste gefunden, aber da sind sehr viele Namen drauf, die ich nicht kenne. Und auch mit Todesursache, guck mal hier, Verkehrsunfall, Wohnungsbrand, Überdosis Barbiturate, erschossen, Bluthochdruck, Syphilis. Also wer alles mit 27 gestorben ist, da könnte man vielleicht so ein Quartett draus machen.
Kann man ein Quartett draus machen? Ich glaube, Kim Frank hat mal versucht, daraus ein Buch zu schreiben.
Stimmt, nie gelesen.
Habe ich mal reingelesen.
Ja?
Habe ich reingelesen.
Bestimmt gut, oder?
War ich gleich bei der Lesung sogar dabei.
Ach, guck mal.
Hat er selber gelesen. Ach, war eigentlich ganz gut. Muss man sagen, war eine schöne Veranstaltung. Ist mittlerweile aber auch wirklich schon ein Jahrzehnt her oder so. Liebe Grüße an Kim Frank an dieser Stelle.
Liebe Grüße. Brian Jones, auch übrigens im Club 27, der Gründungsmitglied der Rolling Stones. Um dessen Todesursache wanken sich auch so Mythen, ob der nicht vielleicht auch um die Ecke gebracht wurde, weil er einfach zu viele Skalen konnte.
War das zu gut, oder
was? Ja, ich weiß es nicht. Man munkelt sowas.
So geht mir das ja. Ich habe ein bisschen Angst in meiner Neoklassik-Szene.
Genau.
Wenn ich mich dazu breit mache. Neulich war ich auch schon wieder auf so einer Veranstaltung, Verlagsveranstaltung, nur Neoklassiker. Es ist ja für die echt bitter, dass ich der Typ bin, der sogar tatsächlich irgendwann mal ein bisschen geübt hat.
Ja.
Und da habe ich auch mal Angst, dass ich um mein Leben fürchten muss.
Ja.
In die Ecke bringen, weil das
mit Recht.
Passt eigentlich nicht da rein.
Ja. Mit Recht, genau. Also halte ich bloß zurück.
Oh, jetzt machen wir schon wieder über Neoklassik lustig. Das geht nicht. Wir dürfen wir nicht. Wir dürfen uns nicht über Neoklassik lustig machen. Das geht nicht mehr.
Wir können uns auch über richtige Klassik lustig machen.
Ja, oder sagen, wie langweilig sie ist. Zum Beispiel haben wir die Erfahrung gemacht in der Dokumentation über Ann-Sophie Mutter. Da gibt es nämlich gar nichts zu sagen.
Genau, wie Watsche heißt
so getan,
sie.
Als genau. Ob.
Ja. Ich habe sie mir mittlerweile angeguckt und ich habe sage und schreibe 3 Anläufe gebraucht, um die zu schauen. Das hat aber auch den Hintergrund, dass ich sehr gut einschlafen kann zu Medieninhalten. Wie ist das bei dir? Absolute Stille oder so leichtes Flimmern im Hintergrund?
Also es gibt Podcasts, die ich absichtlich anwähle, um einzuschlafen dabei.
Ja, ich auch.
Ich sage jetzt nicht welche, ich sage ja keine Namen.
Nein.
Namen, aber da gibt es welche, wo ich genau weiß, die, also abends sowieso nicht. Ich kann sehr gut schlafen ohne Berieselung. Ich weiß, das geht vielen anderen nicht so, aber ich kann sehr gut schlafen. Aber nachmittags, ich mache auch gerne mal einen Mittagsschlaf, weil es gesund und gut für die Haut. Also Tom Cruise macht das ja auch.
Ja, Tom Cruise
sieht ja auch so fresh aus.
Tom Cruise schläft
wohl liegt auch immer auf dem Rücken.
Genau, nur auf dem Rücken, damit sich die Haut dann, damit man nicht so eine, wie sagt man, so eine Labrador- oder Boxerfalte. Wie heißen diese faltigen Hunde? Weder Labrador noch Boxer, ne? Dogge. Dann irgendwann mal nämlich immer so links hängt. Ich probiere es ja gerade so, das seht ihr jetzt nicht, sofort zu machen. Dann hängt irgendwann so die eine Gesichtsseite.
Genau, das kann uns nicht passieren, also Tom und mir, weil wir halt immer auf dem Rücken liegen und auch nachmittags nochmal ein bisschen wegträumen. Also bei diesem Nachmittagsschläfchen, da schalte ich tatsächlich mal einen Podcast ein, aber halt immer nur bestimmte, wo ich denke, da kann ich auch mal was verpassen.
Ja.
Gibt andere Medieninhalte, da bin ich natürlich wach.
Ja, natürlich. Zum Beispiel unser Podcast. Hast du denn eigentlich schon mal mit Leuten drüber gesprochen, wo unser Podcast gehört wird?
Ah, nö. Ja. Ach so, so, also.
Also anscheinend
unter der Dusche oder.
Unter der Dusche, ja.
Oder?
Ich höre tatsächlich auch gern mal mit der Boombox, wenn es besonders spannend ist, dann würde ich auch auch mal einen Podcast unter der Dusche weiterhören. Das ist mir auch schon passiert. Machst du das auch?
Wie, mit deinen
dann nehme ich so die Earpods. Nein, ich nehme dann die Boombox, nämlich mit unter die Dusche.
Die Boombox.
Ja, zum Beispiel, wenn ich unseren eigenen Podcast höre, weil der so spannend ist, dass ich den unter der Dusche.
Du hörst
den
gerne unter der Dusche.
Ja, also natürlich nicht in Wirklichkeit nicht unseren, aber das ist mir auch schon passiert. Genau, aber unser Podcast natürlich wird auch zum Einschlafen gehört. Leider. Auch Pendler habe ich gehört, ist sehr beliebt. So im Pendlerverkehr. Ein
Pendler-Podcast.
Ja, ein klassischer Pendler-Podcast. Und was mir aber besonders gut gefallen ist, ein Kollege, der hört den Podcast gerne auf dem Laufband. Der spart sich den extra auf, wenn er im Gym ist und hört ihn dann auf dem Laufband. Weil wir,
weil wir so schnell sind.
Genau.
Die anderen heizen den so an.
Wie die Vogelspinne. Der macht ihn so richtig scharf, der Podcast. Richtiger Pumper-Podcast, High Energy. Das ist doch das schönste Kompliment, was man haben kann, oder?
Muss man sagen. Monster Energy war ja auch schon mal Präsentator unseres
schönen Podcasts. Richtig.
Aber diesmal ist es das nicht. Monster Energy sieht übrigens ein bisschen aus wie Billie Eilish, aber das ist dir wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen.
Warum? Erkläre dich.
Ähnlich.
Also
von den Farben her, von der Farbgestaltung.
Ja, das stimmt.
Also Billie Eilish mittlerweile, also so wie sie zu ihrem erfolgreichen ersten Album aussah.
Ja. Ich bin großer Fan Billie von Eilish Monster super. Energy.
Ja, ich bin großer Fan von Billie Eilish.
Und ja, und das passt doch super zusammen, Monster Energy und Billie Eilish. Und es gibt jetzt aber auch, um so richtig zackig zu werden, das hat mir gut gefallen, gibt es auch eine Sonderedition von Monster Energy von Lewis Hamilton, dem Rennfahrer.
Ah, echt?
Ja, limitierte Edition.
Das wäre echt geil, wenn wir auch eine machen würden.
Ja. Aber wir brauchen natürlich ein Jazzgetränk.
Monster Jazz. Nee, unser Präsentator für diese Folge ist natürlich die Fischbude Müggelsee.
Oh, toll.
Ja, der fischt manchmal einmal im Jahr sogar tatsächlich auch noch selber Fische aus dem Müggelsee raus. Da gibt's wohl noch einen, den er dann rausholt. Und sonst holt er sie aber vom Großmarkt.
Ja.
Aber stellt sich dann immer an den, also hatte er an einem kleinen Müggelsee eine Fischbude. Und das glauben die Leute ihm natürlich erstmal, dass das halt alles hier aus dem Müggelsee ist.
Ja.
Ich kenne mich da in der Region gut aus, denn ich habe ja eine eigene Insel. Ich bin ja sozusagen der Johnny Depp Neukölln. Ich habe eine eigene Insel in Berlin. Wenn ich mich hin und wieder mal zurückziehe. Deswegen kenne ich natürlich, da schipper ich dann gerne mal rüber zur Fischbude, wenn ich Hunger habe.
Mit so einem Schwanenboot. Ja. Ganz fürstlich. So wie Ludwig II. Der hatte ja ein Boot in Form eines Schwans.
Das sind Informationen, da frage ich mich immer, wo du die heutzutage förderst. Das finde ich ganz großartig. Der hatte ein Schwanenboot?
Ja.
Der Sonnenkönig?
Nein, nicht der Sonnenkönig. Das ist ja Ludwig IV. Ludwig II., der König von Bayern.
Ach so, okay.
Ja. Genau.
Und dann ist er da immer vor, deswegen auch Schloss Schwanstein.
Neuschwanstein. Ja, stimmt. Ja, it's in the name. Stimmt. Neuschwanstein. Jetzt. Richtig. Genau. Und es ist wohl auch so.
Ein Schwanending am Laufen.
Ja. Gehabt, und um nochmal so ein bisschen Lokalgeschichte zu machen. Es ist wohl so, dass im ausgehenden 19. Jahrhundert der deutsche Kaiser Wilhelm II., warte, ich guck mal das Datum nach. Das war genau 1895, hatte Kaiser Wilhelm, war der auf Kaiserbesuch in Hamburg. Genau, es war natürlich Kaiserwetter. Warum Kaiserwetter? Weil der Kaiser sich natürlich nur bei gutem Wetter hat fotografieren lassen. Deswegen ist Kaiserwetter das Synonym für gutes Wetter bei uns in Deutschland. Ah,
interessant.
Genau. Und da haben die Hamburger auf der Binnenalster eine Insel aus Pappmaché gebaut, damit der Kaiser quasi seinen Nachmittagstee auf dieser künstlichen Insel einnehmen konnte. Ist das nicht toll?
Und dann ist die Insel untergegangen.
Die wurde dann wahrscheinlich wieder abgebaut. Aber das müsst ihr, wenn ihr mal eingebt.
Pappmaché, das saugt sich doch voll mit
Wasser. Ja, vielleicht war es auch irgendwas anderes. Aber es ist, genau, wenn ihr mal eingebt in eine Suchmaschine eurer Wahl, Kaiser Wilhelm Alster, dann findet ihr so historische Aufnahmen von dieser Insel, die da in die Binnenalster gebaut wurde. Toll, oder?
Interessant.
Das hast du nicht nötig. Gut. Du hast eine eigene Insel.
Ich habe eine eigene Insel und die ist natürlich aus Natur und nicht aus Pappmaché.
Ja, klar. Genau, das hat der Kaiser Wilhelm nicht geschafft. Dafür ist deine Insel aber auch im Müggelsee und nicht in der Alster.
In der Alster. Nee, das ist natürlich der Endgegner, die Alster. Das kriege ich aber auch noch hin. Sag mal, der Kaiser Wilhelm ist doch auch Hohenzollern, ne?
Der ist auch ein Hohenzollern. Ja, richtig, genau.
Ja, und hier habe ich mich schon öfter gefragt, warum gibt es eigentlich unter den Hohenzollern-Nachfahren keinen einzigen Jazzmusiker?
Hm, Gibt es?
Das ist doch irgendwie komisch, weil es gibt ja unter den Bismarcks zum Beispiel, da gibt es ja, wie heißt der, Julius von Bismarck, so ein Künstler,
ja,
der sehr bekannt ist. Da war eine Bekannte von mir neulich auf einer Ausstellung von Julius von Bismarck und da lief auch Christian Lindner rum und so. Also der scheint der scheint auf jeden Fall angekommen zu sein in der Kunst, im Kunstbusiness. Und warum gibt es das bei den Hohenzollern jetzt nicht zum Beispiel auch, aber halt für Jazz? Also
ja, ich glaube, das liegt daran, dass die Hohenzollern, das sind ja richtige Adlige, die haben es nicht nötig, die lassen sich bejazzen. Und Otto von Bismarck ist ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wie adlig der wirklich ist, ob der nicht auch eher so geadelt ist. Eigentlich ein eher bürgerlicher, glaube ich. Der hat ja noch den... Ist
eingeadelt.
Ja, obwohl ich... Also ich
aber sagen, irgendwann wirst du ja immer eingeadelt, du bist ja nicht quasi...
Also ich glaube, also, der ist glaube ich schon so...
Hat ja irgendwann mal jemand mit angefangen.
Der ist glaube ich schon so halbadlig, aber dass der Fürst war, das kam glaube ich dann durch seine Adlung, weil der hat das ja durch findige Trickserei geschafft, mithilfe der Emser-Depesche 1870 dafür zu sorgen, dass die Franzosen den Deutschen den Krieg erklären. Und dann sind die Deutschen bis nach Versailles durchmarschiert und haben da ihren Kaiser Wilhelm I. gekrönt. So war das. Kleiner Geschichtsexkurs von mir. Ich interessiere mich nämlich nicht nur für Jazz, sondern natürlich auch für Geschichte.
Nee, du bist wirklich wahnsinnig belesen, toll und klug. Aber ja, das hilft mir überhaupt nicht weiter in Bezug auf den Hohenzollernjatz. Ich will den Hohenzollernjatz. Also der muss doch irgendwo zu finden sein da draußen.
Ja, das ist...
Muss doch irgendjemand...
Das stimmt. Aber es gibt ja im amerikanischen Jazz, gibt es ja einige adlige Jazzer. Zum Beispiel den Count Basie. der Graf Basie oder den Earl Hines.
Ja, stimmt.
Ja. Oder natürlich den Duke Ellington.
Den Duke Ellington, natürlich, ja.
Also, genau, also da haben sie sich durchgesetzt.
Ja,
es wimmelt von Aristokraten im amerikanischen Jazz.
Aber es gibt gar keinen irgendwie, ja, es gibt keinen Graf am Saxophon, Graf Hohenzollern von bla bla bla.
Ja.
Das gibt's nicht.
Ja, wo seid ihr, liebe Adlige? Es kann doch nicht sein, dass da bei der musikalischen Früherziehung bei euch auf dem Gestüt gespart wird. So. Ja. Vielleicht wäre das doch auch toll. Vielleicht können wir eine komplette Band nur aus adligen Jazzmusikern zusammenstellen.
Es muss sie geben, oder?
Ja.
Es muss sie geben.
Wo seid ihr?
Es gibt in der Kunstszene und generell ja in der Kultur viele Leute mit dicken Portemonnaie.
Ja.
Weil gerade Popkultur ist ja auch einfach was für junge Leute mit Geld. Und deswegen muss es ja auch einfach die Adligen geben. Die gehen nicht so hausieren mit ihren Adelstiteln vielleicht.
Ja,
oder das Hauptadelsamt Bamberg hat ihnen den Adelstitel aberkannt, als sie angefangen haben, Jazz zu spielen.
Das könnte ich mir vorstellen, dass da auch so die Grenze ist. Also Malerei, Komposition und so, Schriftstellerei, das ist alles noch okay. So als Adelsnachfahre, aber wenn es dann in die Jazzmusik geht, da kann ich mir vorstellen, dass dann so die Eltern sagen und der ganze Familienclan, nee, jetzt so nicht. Und dann wird das Hauptadelsarchiv Bamberg angerufen und dann wird auch schnell mal so ein Adelstitel aberkannt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das die Kausalkette ist. So, wir müssen uns jetzt aber mal in unserer Kausalkette zurückschrauben, wie wir denn da vom sprichwörtlichen Hölzgen aufs Stöcksken gekommen sind. Wobei es auch da Diskussionen gibt, wie genau diese Redewendung lautet. Hölzchen aufs Stöckchen? Hölzchen aufs Stöckchen?
Ich kenne die ehrlich gar nicht. Also ich benutze die auch nicht, diese Redewendung. Also das heißt nur, wie wir uns jetzt verhaspelt haben oder
so. Ja, wie wir vom Thema zu Thema gesprungen sind.
Das passiert halt.
Ja, richtig, das passiert. Wir waren ja aber eigentlich dabei, uns über die Berichterstattung über die Hochkultur auseinanderzusetzen, über die Anne-Sophie-Mutter-Doku. Oder gibt es da wirklich nichts drüber zu sagen? Dann sind wir irgendwie bei langweiligen Podcasts gelandet und irgendwann bei Alsterinseln und Jessenen Monarchen.
Ja, es gibt nicht so viel darüber zu sagen. Daran interessant ist ja wirklich, dass es da so wenig zu erzählen gibt, ne? Also du hast halt da eine wirklich wahnsinnig gute Geigerin.
Ja, Anne-Sophie Mutter, genau. Die Doku heißt Die Watsche und ist in der Mediathek zu finden.
Die hat einen 27 Jahre älteren Herrn geheiratet, ich glaube Anwalt oder so. Und dann trifft sie andauernd in dieser Dokumentation auf einen Zauberer oder auf einen Tennisspieler, den Roger Federer.
Ja.
Und dann unterhalten sie sich darum, wie gut sie ist. Also, und was sie alles so, wo sie überall schon so gespielt hat. Und das war's. Aber, also erstmal, vielleicht ja auch okay, warum soll da immer die geile Story mitgeliefert werden? Wird sie in diesem Fall nicht, ist dann halt auch einfach extrem langweilig anzusehen. Da sind wir genau bei diesem Thema, bei dem wir letztes Mal waren. So, wenn du halt nicht eine coole Story mitbringst, eine Leidensgeschichte. Na gut, das wurde ja da noch ein bisschen versucht einzubringen durch den Tod ihres Mannes.
Ja, und auch natürlich ihres Hundes. Ging es nicht auch um den toten Hund zwischendurch? Glaube ich, das falsch verstanden im Halbschlaf. Ich
bin da wohl weggenickt, keine Ahnung.
Genau.
Aber um da halt so ein bisschen Drama reinzubringen und so. Aber Sie ist, ich finde, sie ist eine sehr dominante Person. Sie redet eigentlich durchgehend. Also ja. Ihre Gesprächspartner kommen nicht wirklich zu Wort. Sie redet über sich und das war's. Und sie erzählt, wo sie überall war und wie gut sie spielen kann, mit wem. Und sie spielt zusammen mit einem Namensvetter von mir. Mit Lambert Orcus.
Ja, der amerikanische Pianist Lambert Orcus.
Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, er spielt wirklich fantastisch.
Ja.
Ich würde mir das nicht zutrauen, also falls es da zu Verwechslungen kommt, ich möchte da gleich sagen, ich kann das nicht. Lambert, zieh dein Ding durch, du bist da in der Hinsicht besser als ich. Sie hat eine Faszination durch ihren zweiten Mann zur Jazzmusik.
Ja.
Das ist ja auch interessant, ne? Da gibt es ja immer so, für klassische Musiker ist die Jazzmusik ja auch immer ein totales Mysterium.
Ja.
Was ist denn da eigentlich los? Dass die ja gar keine Noten brauchen und so.
Genau. Und
so, das findet sie, fand sie ganz interessant.
Ja, da gibt es doch auch, wie heißt der, Thomas Quasthoff, das ist ein deutscher Tenor, der auch eine relativ charakteristische physisch hat, weil er auch betroffen ist von dieser Welle der Contagan-geschädigten Kinder, in denen das war, glaube ich, Ende der 50er, genau. Und der ist ein ganz toller deutscher Tenor und der hat auch so ein Jazzprogramm.
Genau.
Er ist, ist Bassbariton, genau. Ich habe gelogen, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, genau. Ja. Ja, aber das finde ich bei der Anne-Sophie Mutter dann doch irgendwie ganz toll, weil, genau, sie ist irgendwie wahnsinnig bodenständig auf ihre Art, geht wandern. Und wenn man diese Aufnahmen der jungen Anne-Sophie Mutter, Anne-Sophie Mutter sieht.
Ich glaube, es wird angesagt, glaube ich, Anne-Sophie.
Anne-Sophie,
ja. Auch die Dokumentation war sich da nicht ganz einig. Die hat hin und wieder Anne-Sophie und Anne-Sophie gesagt. Also,
ja.
Wir können sie einfach Frau Mutter nennen.
Frau Mutter.
Die Mutter.
Die Mutter. Und was ich aber dann ganz toll fand, dass auch wenn du diese ganz jungen Aufnahmen siehst von ihr, wo sie so backfischmäßig da im Interview sitzt, irre spielt, also die konnte anscheinend schon mit 13 die wildesten Kaskaden spielen, dass die sich überhaupt nicht scheißt. Die scheinen einen völlig natürlichen Zugang zu dieser Musik zu haben.
Ja, ja.
Und ist sagt auch, ja, Aufregung, nee. Das ist alles.
Nee, das wird genau.
Einfach abgeliefert.
Genau.
Das ist, finde ich, wirklich absolut irre. Da habe ich nämlich auch nochmal gedacht, das ist nämlich dann doch eine ganz gute Voraussetzung, gut in Musik zu sein, ist diese völlige Angstfreiheit und dieser völlig natürliche Zugang dazu. Oder?
Ja.
Das fand ich wirklich völlig irre. Also die
muss man sagen.
Ja, die war ja, ist dann ja auch irgendwie dann so im Jugendalter schon so in diese. Hatte sie Connections gemacht mit dem Herbert von Karajan. Also was wirklich, das ist mit den Berliner Philharmonikern spielen, ist wirklich Top-Level deutsche Klassik. Mehr geht nicht, ne? Und da als Solistin eingeladen zu werden, ist völlig irre. Aber sie zockelt das alles runter mit einer ganzen Natürlichkeit und sagt doch, ja, ich bin auch künstlerisch nie ganz dahin gekommen, wo ich hin wollte. Da bestimmte Passagen gelingen mir nicht. Und ach ja, das ist halt so. Das ist so das, was ich mitnehme daraus. Diese komplette Bodenständigkeit und auch dieser völlig natürliche Zugang dazu. Wenn sie dann auch erzählt, ja, dann hat sie auch mal was dirigiert, weil der Dirigent krank war und so. Das ist, das finde ich wirklich herrlich.
War dann wohl auch irgendwie voll okay, ne?
Natürlich.
Also, sie meinte so, es müssen vorher alle Beteiligten gefragt werden, ob das okay geht, aber dann meinte sie auch, naja gut, aber was sollen die schon sagen?
Ja, Spitze, absolute Spitze.
Ja. Die können ja jetzt nicht sagen, wir wollten Anne Sophie Mutter nicht als Dirigentin haben.
Und natürlich, sie ist natürlich auch am Tiefstapel, natürlich kann die super dirigieren wahrscheinlich, die kann alles spielen, alles lesen, hat den kompletten Durchblick. Genau, aber macht das so mit einer fast Hemdsärmlichkeit, redet sie darüber, ja, Musik ist ja wie Tennis spielen und so, das ist wirklich.
Ja, es ist wirklich ein ganz anderes Künstlerbild, was dort vermittelt wird.
Ja.
Also wirklich, es hat also mit diesem Brad Milder
aus dieser Dokumentation, ich wollte gerade sagen, genau.
Den wir letzte Mal erwähnt hatten, so überhaupt nichts zu tun.
Ne?
Also diese ganze Schwere und Tiefe, die fehlt da total.
Mhm.
Das wird durch die Dokumentation so ein bisschen noch versucht, da reinzubringen, durch den Tod ihres Mannes, über den sie ja auch so redet. Ja, den habe ich abgöttisch geliebt.
Ja.
Und dann ist er gestorben und dann ging es irgendwie weiter. Hat sie auch gleich weitergespielt, irgendwie einen Monat später musste sie ja machen für die Kirche, die sie da irgendwie gut fand in Tirol.
Ja, ja.
Da ganz ein Benefizkonzert und so. Genau, das ist ein ganz anderes Künstlerbild, was dort vermittelt wird, was ich auch ganz interessant finde, dass es das dann ja doch gibt. Es ist nur dann so, dass es tatsächlich etwas langweilig
ist. Es ist wahnsinnig langweilig. Ja, genau. Und man man wird so beduselt. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, zweimal eingeschlafen. Ich habe es dann doch fertig geguckt. Dann natürlich, man merkt schon auch noch so ein bisschen so dieses etwas angestaubte Familienbild der Bonner Republik, das da sich noch so durchzieht. Also it's in the name, Anne-Sophie Mutter. Es geht natürlich um die Beziehung zu ihren Kindern. Dann werden noch so Interviewausschnitte gezeigt, wo sie dann irgendwie bei ihrer ersten Hochzeit, wahrscheinlich ist sie da in den 30ern oder sowas, oder jünger, gefragt hat, ja, wie vereinen sie denn jetzt Musik und Familie? Und dann muss noch gezeigt werden, dass sie sich trotzdem immer gut um die Kinder kümmert und so. Wahrscheinlich auch so Sachen, die Männer eher nicht gefragt werden. Das ist dann doch auch immer ganz wichtig. Dass sie
ja, das sagt also, sie dann ja aber auch.
Ja, ja, genau.
Also, dass sie das am beschissensten findet, dass halt sie nach ihren Kleidern gefragt wird.
Genau, so. Ja, hat sie auch recht
und mit. Und dann halt nichts anderes gesagt. Und ja, hat sie auch recht mit. So, das ist ja, da kann sie auch ganz trocken,
ja,
kann sie auch drüber reden. So.
Also, ja, ja.
Das ist, wie gesagt, das ist schon irgendwie, ich würde die Doku jetzt doch empfehlen,
ja,
aber man muss sich ein bisschen durchkämpfen, ja. Weil man mal so ein bisschen lernt, was es noch so für, oder lernen ist jetzt ein bisschen hochtrabend, ja, aber wenn man ein bisschen sehen kann, was es noch so für andere Selbstbildnisse von
ja, Künstler,
also so, ja, wie sie sich dort inszeniert,
ja,
das ist wirklich was ganz anderes als dieses Künstlerklischee, was wir ja irgendwie zuletzt ein bisschen auseinander,
ja, ja, absolut, haben
und was ja auch gerne bedient wird, um, ja, über Kunst zu reden. Wie zum Beispiel auch in einem Film, den ich gerade gesehen habe, den ich auch empfehlen kann, auch wenn ich jetzt was Kritisches dazu sage, der, ja, heißt Roter Himmel von Christian Petzold.
Okay.
Bitte gucken, es ist wirklich ganz toller Film. Über 1,5 Stunden treffen sich dort 3 Leute, die in einem Haus an der Ostsee eigentlich so unterschiedliche Sachen machen müssen. Eine Frau, die da einfach Eis verkauft, ein Herr, der sein Buch zu Ende schreiben muss und ein anderer, der seine Mappe fertig machen muss für eine Hochschule.
Ah ja, okay.
Eine Kunsthochschule.
Roter Himmel.
Und der macht, ja, das so neben Roter Himmel, ja, ja. Läuft, glaube ich, immer noch im Kino und ist sehr zu empfehlen. Und dieser angehende Kunststudent, der macht das so ein bisschen nebenher und der Literat, der, glaube ich, schon ein Buch geschrieben hat und jetzt so ein bisschen darunter leidet, dass er sein zweites jetzt irgendwie fertig kriegen muss und natürlich absolute Versagensängste und Schreibblockaden hat und so, der wird am meisten beschrieben so und das ist so ein Künstlerbild, wie wir es lieben, wie wir es kennen, so,
ja, ne?
Ein Leidender, der nicht so richtig zu Rande kommt und versucht da was rauszupressen und es klappt nicht so richtig und dann kommt auch noch der Verleger vorbei und er ist wahnsinnig, ja, zart beseitet auf eine Art und man kann ihn leicht aus der Fassung bringen und er ist wahnsinnig sensibel und man merkt immer mehr, dem geht's um Anerkennung, der braucht auch Anerkennung dafür, dass zum Beispiel geht's um die Frage, dass halt Schreiben ja auch Arbeit ist, der sagt immer, die Arbeit lässt es nicht zu, ich kann nicht mit euch zum Strand und solche Sachen. Das ist alles sehr gut erzählt und dann gibt's dann eine Bedrohungslage, die im Hintergrund stattfindet durch einen brennenden Wald und so, das kommt auch dazu, was so ein bisschen, ja, was so ein bisschen halt darstellen soll, wie, glaube ich, die Absurdität des Dilemmas, in dem sich der Künstler befindet, so.
Ja.
Und das sind auch ganz gut. Am Ende ärgert man sich allerdings wahnsinnig, weil natürlich wird dieses Buch.
Achtung, nicht Spoiler, so, Spoiler, Spoiler.
Ja, am Ende schreibt er aber natürlich doch ein wahnsinnig gutes Buch über das Drama, was in diesem Haus passiert.
Ach, natürlich, ja klar.
Genau, da passieren schlimme Dinge, ist ein großer Leidensweg, den er dort durchleben muss und daraus entsteht dann die große Kunst. Wie gesagt, ich möchte diesen Film empfehlen. Er ist wirklich sehr gut, weil man das Gefühl hat, man ist mit den dreien einfach dabei. Es ist ja auch immer toll, finde ich, wenn einfach es eigentlich nur einen Handlungsort gibt, so.
Ja.
Und der einfach gut ausgeleuchtet ist und gut erzählt ist und so. Man ist wirklich mit den dreien in einem Haus, so. Das ist zu empfehlen. Aber am Ende, ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil es diese handwerkliche Komponente so wahnsinnig schmälert, die ja auch in der Kunst einfach wichtig ist und drin ist, ne? Also wenn, ja, die Routine und der Fleiß, der dahinter stecken kann, so am Ende richtet es aber nämlich nur das Drama, so. Dann denke ich so, ja, dann kann man es auch lassen, so, wenn man sowieso, weißt du, wenn man sowieso irgendwie nur schlimme Dinge erleben muss, damit du irgendwie dann das gute Werk irgendwie zustande bringst, wozu dann der ganze Stress? Dann, weißt du, dann musst du ja auch nicht üben. Das hat mich irgendwie so geärgert, so, weil das halt einfach so ein unglaubliches Klischee wieder bedient hat.
Ja, das stimmt. Ja, genau.
Und das ist so absurd, weil der Film sich in seinem Handwerk da selber total widerspricht, so, also weil er ja genau auf das Handwerk so großen Wert legt, nämlich über die, nicht auf die Schauspielkunst. Also die, ja, Schauspieler sind alle wahnsinnig gut, spielen, ja, unglaublich gut. Und da wird ja genau das gezeigt. In diesem Moment, in dem dieser Film gedreht wird, wird halt einfach eine künstlerische Leistung abgefragt, so. Und die wird dann auch performt, so.
Ja.
Und diese 3 Schauspieler müssen doch ganz bestimmt nicht erstmal ganz viel Leid erlebt haben, damit sie dieses, das da jetzt irgendwie rausbekommen, so, sondern es ist eine reine handwerkliche Tätigkeit. So. Das ist irgendwie widersprüchlich und es ärgert mich irgendwie, dass es dann doch so ist, dass man nur so über Kunst erzählen kann, indem man immer wieder diesen Leidensweg beschreibt und das Drama, das ja. Quasi die Grundlage ist für große Kunst. Und
ja, wobei es gibt ja, ich glaube, auch so der große deutsche Autor Thomas Mann, da kennt man ja auch so diese Geschichten, dass der das wohl auch sehr handwerklich angegangen ist. Der ist einfach wohl morgens aufgestanden, hat sich erstmal eingeschrieben, dann ist er spazieren gegangen und dann hat er irgendwie an seinen Büchern weitergeschrieben. Also auch so eine ganz, so ein ganz routiniertes, wie sagt.
Ja, ist dann, noch, wie gesagt, ist genau wie bei Ann-Sophie Mutter dann eine etwas langweilige Geschichte.
Genau.
Das Ding ist, dass dieser Film das gar nicht nötig hat. Der brauchte diese Auflösung am Ende gar nicht. Der hätte es einfach so erzählen können, das Scheitern dieses Künstlers, das hätte gereicht, die drei in diesem Haus.
Ja.
Gibt noch eine kleine Liebesgeschichte natürlich. Er muss denn nicht diesen großen Bogen schlagen und zu sagen, ah, aber dann kriegst du es ja doch wieder hin. Wir brauchten dann auch so ein kleines, natürlich, Deutschkino-Wohlfühlende. So,
ja.
Es gab dann auch so eine Art, trotz diesem ganzen Drama, das da vonstatten geht, dann so eine Art Happy End oder zumindest so einen kleinen Hoffnungsschimmer einmal durch das Werk, das vollendet werden konnte und dann treffen sich da noch zwei Leute, wo man schon dachte, die treffen sich dann nicht mehr und so und bla bla bla. Das ärgert mich so, weil es eigentlich, die Darstellung des Künstlers ist eigentlich gut, auch wenn sie ja auch so leicht klischeebehaftet ist. Klischees sind ja auch, kommen ja auch zustande, weil da immer ein bisschen Wahrheit drinsteckt.
Na klar.
Und ich kenne solche Künstlertypen wie den Herrn, der dort beschrieben wird, die auch quasi auch wirklich unter diesen Schreibblockaden leiden und nicht wissen, wann der Moment da ist, wo sie ihre große Kunst machen können und so. Das gibt es ja alles so. Das kennen, und das wird wirklich ganz toll beschrieben und so. Also guckt euch
Roter Himmel.
Film an.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Himmel. Ihr könnt die letzten 15 Minuten vielleicht euch schon mal ein Bier holen oder so.
Ja, ja. Na gut, das ist aber, ich gucke den gerne. Christian Petzold, das ist auch einer von diesen Regisseuren, der Berliner Schule zugehörig ist, ne? So wie Angela Schaneleck und so. Das sind ja teilweise auch eher ruhige Filme, oder?
Es ist ein ruhiger Film, ja. Wenn du jetzt Explosionen erwartest, dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht. Es gibt, wie gesagt, am Ende so ein bisschen durch diesen Waldbrand, diese Bedrohungslage, die ganze Zeit darüber ist, gibt es da so eine kleine Action-Komponente, die ist nicht sonderlich groß.
Okay, nee.
Es ist wirklich Schauspielkunst.
Ohne Schießen. Okay, alles klar. Nur wenn ihr den anmacht, dann seid gefasst drauf, dann wird wahrscheinlich mehr geredet.
Ja, viele Blicke auch werden. Es werden viele Blicke ausgetauscht und so. Und es wird auch viel, also genau, Bilder, Atmosphäre, so muss man drauf stehen. Es wird ja auch mal besser, mal schlechter umgesetzt. Ich finde, das wird dort sehr gut umgesetzt.
Ja, weil bei diese Berliner Schule-Filme, ich weiß nicht, die haben sich wahrscheinlich auch emanzipiert davon, aber ich glaube, die halt sind auch ähnlich wie Dogma 95. Gibt es da auch so bestimmte Regeln, was man darf und was man nicht darf oder so? Kann das sein? Das ist auch so ein Filmstudenten-Krams, glaube ich. Keine Musik von außen und sowas. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen.
Also Musik wurde auch sehr sparsam eingesetzt dort. Es gab, glaube ich, noch nicht mal einen Filmkomponisten, sondern es wurde irgendwas eingekauft.
Mhm.
Das ist natürlich für unsere Zunft immer ein Horror.
Ja. So, Jobs. Hört auf, Originalmusik zu benutzen.
Genau. Ja, genau. Bezahlt mal einen Komponisten. Ja. Aber das ist ja genau, wenn du so Künstlerinterviews verfolgst, da wird ja oft auch dieses Bild oder dieses Selbstbild von Künstlern ja auch verfolgt. Wenn zum Beispiel die Frage gestellt wird, wie war denn deine Schulzeit? Dann wird immer gesagt, ja, war immer nur schlimm, 13 Jahre, ich wurde immer gehänselt und so. Das ist so ein typisches, passt dann irgendwie in das Künstlergeschehen. Da denke ich immer so, hä, aber es waren noch 13 Jahre in der Schule, das war alles schlimm oder so? Das kann man da nicht irgendwie, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, gab es mal gute, mal schlechte Zeiten.
Ja.
So, und kann das sein, dass alle Künstler immer unter dieser Schulzeit gelitten haben, 13 Jahre lang? Oder vielleicht waren sie auch nicht 13 Jahre in der Schule, sondern nur 10, aber auch das ist eine lange Zeit. So. Das ist so undifferenziert, das ist halt immer so, einfach um das Klischee zu bedienen, ich hatte diesen Leidensweg.
Ja, interessant, aber guck mal, weil Ann-Sophie Mutter erzählt ja auch, dass sie aus der Schule rausgenommen wurde und dann zu Hause unterrichtet wurde, damit sie mehr üben konnte. Und da merkt man aber eigentlich, dass was ja diametral der Biografie eines Künstlers gegenübersteht, ist ja meistens die Sportlerbiografie. Also in dem Punkt, als das ist dem Künstler, da geht es ja immer vor allen Dingen um den Leidensweg so und die vielen Gefühle. Und beim Sportler geht es immer um die harte Arbeit. Weißt du, um das harte Training und sowas. Das ist was man.
Das haben sie ja mit den Klassikern irgendwie so ein bisschen gemeint.
Genau, und die Klassiker sind dann fast näher am Sportler. Fast vom Lebensweg. Genau.
Stimmt.
Was ja auch Sport ist, sollen wir da mal elegant rüberleiten? Oder hast du eine bessere Idee? Wir haben ja noch mehr Dokus geguckt. Wir sind jetzt so ein halber Film-Podcast geworden.
Ja, achso, du weißt noch mal hier, Doldinger...
Doldinger Brötzmann, das hast du ja mittlerweile auch Doldinger gesehen.
Doldinger Brötzmann,
passt das jetzt rein oder sollen wir woanders erstmal lang?
Ja, das passt eigentlich ganz gut. Das ist wirklich ein großes Zeitdokument, das gibt es auf YouTube zu sehen. Das hatten wir letztes Mal schon erwähnt.
Ja.
Ich habe es mir mittlerweile angeguckt. Gestern, ich war ganz begeistert.
Also ja.
Das ist ja wirklich absolut großartig, dass sowas überhaupt im Fernsehen jemals stattgefunden hat. Man mag es nicht glauben.
Nein.
Also wirklich, zwei Bands spielen etwas vor und es gibt dort die Inquisition, die halt letztlich dann, die bestehend aus 7 Journalisten und Plattenproduzenten,
ja,
alles Typen im Anzug, die dann darüber entscheiden oder quasi richten, was davon jetzt richtig Kunst ist und was nicht. Mit dabei dieser illustren Runde ist zum Beispiel Sigi Loch.
Ja, Sigi Loch, Loch, genau.
Ja, ja, der später kannte man ihn, weil der das Label Act Music, ja, gegründet hat und als, ja, findiger Jazzproduzent galt zum Beispiel. Der hat, glaube ich, ja, Esbjörn Svensson und so entdeckt und so, ne?
Ja, also, genau, alle möglichen. Genau, auch viel Schwedenkram, genau, aber ja, auch Act ist wahrscheinlich nach ECM das größte deutsche Jazzlabel, ne? Kann man das so sagen?
Ja, 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 wahrscheinlich schon. Also es gab über die Jahre dann immer noch mal so andere, MPS oder so war eine Zeit lang groß, oder Enya, hieß das Enya?
Enya habe ich, ja, gibt's auch.
Über die Jazz-Historie war Deutschland eigentlich immer ein guter Standort für Labels eigentlich. So.
Ja.
Im Schwarzwald wurde viel verkauft.
Ja, ja.
Also ganz viele Labels mit Studios, angehangenen Studios und so. Aber Sigi Loch hat ja auch irgendwie später irgendwie, auch, oder nach dieser Dokumentation, versucht ja auch Krautrock so ein bisschen zu verkaufen und das sich da so ein bisschen versucht, wo ich dachte, ach, das ist ja auch gar nicht so weit vom Free Jazz. Er ist trotzdem dem Free Jazz überhaupt nicht zugeneigt.
Ja, er beteuert ja doch. Er sagt dann immer, nein, ich bin dem Free Jazz gar nicht abgeneigt. Er ringt mit sich noch. Man merkt, er ist in der Findungsphase.
Ja, eigentlich gefällt es ihm überhaupt nicht. Und ich erinnere mich auch da an die Dokumentation über Christian Lillinger. Die gab es mal auf Dreisat, glaube ich,
ja,
auch zu empfehlen.
Ja.
Wo auch Sigi Loch zu Lillinger befragt wird. Und er halt auch nur über den lästert und meint so, ja, der spielt halt nichts fürs Publikum und so. Und
ja,
darum geht es ja eigentlich auch in dieser illustren Runde. Ne? Ist das eigentlich Musik?
Ja.
Oder kann das jeder?
Ja, oder kann das weg? Genau.
Interessant ist ja auch, dass es in Deutschland wirklich damals nur diese beiden Pole zu geben schien.
Ja.
Der Moderator will so ein bisschen eine genaue Jahreszahl, wann sich denn das jetzt alles verändert hat. Auf einmal gibt's den Free Jazz, was ist die genaue Jahreszahl und so. Und das ist ihm die Entwicklung vollkommen egal.
Ja,
und
ja,
keiner,
ja,
will so richtig antworten, weil alle meinen so, hallo, so einfach ist
ja,
das
nicht. Ja, er nennt aber auch 1959 als Jahr. Das hatten, ja, wir ja auch in, genau, unserer Free Jazz-Folge auch genannt. Genau, ja, weil da ja
das, genau, kannst du dann ja machen.
The Shape of Jazz to Come erscheint, die erste Free Jazzige Platte von Ornette Coleman. Ne? Genau, ja, ja, aber das, ja, ist genau. So wird das ungefähr datiert.
Es ist ein bisschen kurz gegriffen, weil halt solche Entwicklungen nicht ohne Grund Entwicklungen heißen und nicht Jahreszahlen.
Also richtig.
Ich meine, es sind halt, ja, also die Entwicklung geht halt über einen längeren Zeitraum. So. Und da
absolut ist dann
halt eben da,
und diese Doku ist von 67, glaube ich, ne? Die ist ja sogar schon so ein bisschen, da sind schon einige Jahre vergangen. Und auch das 1967 hat ja auch John Coltrane, den Klaus Doldinger bestimmt auch spitze findet, ja auch schon einige Free Jazz-Experimente abgehalten, ne?
Ja, wobei Brötzmann also nennt überhaupt gar keine, ja, Einflüsse.
Das hatten wir auch schon.
Alles,
genau.
Ja, das ist ihm alles scheißegal.
Genau.
Da wird ihm noch was vorgeworfen, so irgendwie der Doldinger, der ja deutlich mehr Redezeit hat,
ja,
sagt er auch so, ich habe solche Musik wie von Ihnen, ich habe übrigens von Ihnen noch nie was gehört und solche Musik wie von Ihnen habe ich schon deutlich besser von Archie Shepp gehört,
ja,
und solche Sachen. Und also ist ja wirklich unglaublich aufbrausend ihm,
ja,
gegenüber.
Und genau.
Also fernab jeglichen Respekts dieser Musik gegenüber. Und das finde ich schon interessant, dass es die Gemüter ja offensichtlich wirklich erzürnt hat.
Ja.
Also auch die Runde der Jazz-Journalisten,
ja,
die sind ja alle unglaublich erzürnt darüber, dass der Brötzmann sich da jetzt einfach hinstellt und loströtet,
ja,
ohne dass er bewiesen hätte, auch über Summertime,
genau,
spielen zu können.
Einen schönen Chorus Summertime spielen kann. Genau. Ja, das ist ganz
so
toll.
Großartig.
Aber es ist ja auch genau, wie wir schon mal in einer anderen Folge gesagt haben, man sagt dann auch gerne, man habe keine Einflüsse. Ne?
Ja, genau.
Das sagt der Brötzmann ja auch so ungefähr.
Nein, das System bin ich, sagt er. Das, ja, System bin ich.
Genau.
Großartiger Satz.
Nö, ja.
Das System bin ich.
Ja.
Ja, finde ich, also er ist wirklich, die bisschen Redezeit, die sie ihm lassen, performt da. Ich bin absolut Team Brötzmann. Die Art und Weise, wie arrogant sich Doldinger ihm gegenüber verhält, das ist sowas von daneben. Und dann spielt er, ja, er spielt dann in, er macht den Free Jazz ja so ein bisschen nach.
Ja, das ist doch schön, oder? Denke,
ja, ist gar nicht so schlecht. So, nee. Kannst du auch das auch machen, so. Und dann setzt er nicht auch ans Klavier,
ja,
und
macht
da ein bisschen Lärm. Finde ich auch gut.
Ja.
Denke ich auch so. Das ist ja auch nicht wertlos. So, ja. Kannst du ja auch das machen. Also, was er damit sagen will, ist, das kann ja jeder.
Ja, richtig.
Und da, das finde ich eigentlich die falsche Fragestellung. Das erinnert mich so ein bisschen, geht es in dieser Diskussion wirklich ums Können? Also, wenn wir,
ja,
also ist die Fragestellung an diesem Punkt angebracht? So, ich erinnere mich an die Bilder von Nils Koppbruch.
Ja, ich wollte es gerade erzählen. Genau.
Ehemaligen Kollegen.
Genau. Mittlerweile verstorben. Nils hat nämlich mal zu mir den Satz gesagt. Nils hat auch gemalt. Und zwar auch, ja, irgendwie coole Bilder, aber jetzt auch nicht, das war jetzt kein Rembrandt oder so, sage ich mal, von der Kunstfertigkeit. Und Nils sagte mal zu mir den Satz, wenn er malt und dann Leute kommen und sagen, ah, das könnte ich auch. Das hat er, sagte er mir, das hätte ihm eigentlich immer am besten gefallen, weil er dann gedacht hat, ja, aber du machst es halt nicht.
Ja, eben. Ist dann so, dann mach doch so.
Genau.
Wenn dich diese Bilder dazu provozieren,
ja,
dass du denkst, so, das könnte ich auch, und dann machst du es auch, dann hat er ja total was geleistet, nämlich hat die Leute zu kulturinteressierten, ausübenden Hobby-Malern vielleicht gemacht oder was auch immer. Aber das ist doch.
Nein, jetzt hat er auch sein Geld mitverdient. Das waren tolle Bilder, aber das ist ja ein ganz interessanter, also da finde ich, muss auch mal jeder bei sich selber gucken. Weil jetzt lügt bitte nicht, liebe junge, aufstrebende Künstler, Musiker aller Art. Ihr habt euch doch bestimmt auch schon mal bei dem Gedanken erwischt, das könnte ich auch. So, und jetzt
geht beim Thema Free Jazz, meinst
du? Nein, beim Thema Musik allgemein. Das ist ein ganz allgemein, beim Thema Kunst allgemein. Wer sich dabei selber erwischt bei dem Gedanken, oh, das könnte ich aber auch. Jetzt geht mal in euch, Leute. Warum macht ihr es dann nicht?
Ja, genau.
Dann macht's halt.
Dann macht doch.
Genau. Dann macht es oder gesteht euch ein, nee, ich könnte es vielleicht nicht. Aber dieses passiv-aggressive, das kann ja jeder, ist total fehl am Platz.
Es ist absolut daneben, weil ich finde auch Brötzmann und seine Kollegen spielen dann mit einer Überzeugung und Dringlichkeit, die der Doldinger natürlich überhaupt nicht zu vermitteln vermag und auch nicht könnte, wenn er das jetzt spielen würde. Deswegen, es ist so albern, da zu sagen, jetzt, sie dürfen diese Musik ja erst spielen, wenn sie uns beweisen, dass sie auch Summertime spielen können. Das sagt er ja wirklich. Er meint so, eigentlich müsste Peter Brötzmann beweisen, dass er auch über einen Blues rüberspielen kann. Aber ich kann ja beweisen, dass ich auch Free Jazz spielen kann. Und deswegen, also erhebt er sich da über ihn. Es ist so schlimm. Es ist so, also ja, Doldinger mittlerweile auch verstorben, aber dazu würde ich ihn da tatsächlich natürlich eigentlich gerne.
Oh nein, Klaus Solger lebt noch. Laut Wikipedia. Ist aber.
Ah, okay.
Entschuldigung, Klaus.
Klaus, bist du noch am Leben?
Ja, ja, okay.
Dann können wir ihn eigentlich mal einladen.
Ja, 87 Jahre alt.
Ist 87 Jahre alt. Ich glaube, er ist ein Host hier in der GEMA mittlerweile.
Ja, das habe ich auch gehört, ja. Da klingelt die Kasse. Ja.
Da klingelt, glaube ich, die Kasse, da sorgt er dafür.
Da kann er sich hier jeden Tag ein frisches Fläschchen Adrenochrom leisten und wird wahrscheinlich mit ewiger Jugend gesegnet sein. Irgendwo lebt wahrscheinlich in Zürich am See oder so. Man weiß es nicht.
Wie auch immer, er hat es aber offensichtlich nicht hinbekommen, dass die GEMA die Jazzmusik als ernste Musik anerkennt.
Nein, das hat er nicht.
Das wäre ja eigentlich mal seine Aufgabe gewesen. Also,
genau. Aber wenn ihr euch fragt, wer ist Klaus Doldinger? Ein jeder kennt Klaus Doldinger, weil er ja auch der Komponist der Tatortmusik ist. Stimmt das?
So ist es. Und natürlich von Das Boot, was x-mal gesampelt wurde.
Genau.
Auch von den Fugees zum Beispiel.
Ja, oder von U96 mit Alex Christensen.
Das Boot.
Das Boot. Genau, genau. Ein großer Hit des Eurodance. Genau, also da muss sich Herr Doldinger, glaube ich, muss sich da keine Sorgen machen um seine GEMA-Rente.
Aber genau. Also da würde ich ihn doch, wenn ich ihn mal treffe, bei irgendeinem GEMA-Gathering frage ich ihn mal, was denn diese despektierliche Vorführung Brötzmanns eigentlich, wie es dazu kam, also dass die sich da alle auf den armen Peter einschießen.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich unglaublich, das höhnische Gelächter der Inquisition, ne?
Ja.
Doldinger und seine Band, die halt auch viel mehr Redezeit haben, die können auch viel mehr quasi darstellen, warum sie geiler sind als Peter Brötzmann.
Ja.
Peter Brötzmann hat wirklich einen kurzen Redebeitrag, sonst wird er einfach nicht mehr gefragt, sondern es wird nur über ihn gerichtet.
Ja.
Es ist schon wirklich ganz große Klasse, sich das mal anzusehen.
Ja.
Und ja, wir werden dann nochmal Doldinger zur Rede stellen.
Aber wobei schön ist, hatte ich letztes Mal schon gesagt, aber ist dir das auch aufgefallen, dass die Bandaufnahmen, wenn Klaus Doldinger spielt, dass die so, ja, so schön ausgeleuchtet sind und Peter Brötzmann da wirklich im schwarzen Schlagschatten steht mit seiner Kapelle. Ja. Und also auch quasi visuell schon klar gemacht wird, oh, das ist jetzt hier, das ist hier Gruselmusik.
Das ist Gruselmusik, so. Das wird ja auch die ganze Zeit dann immer wieder gesagt. Schweineschlachten und was, ja, weiß ich nicht alles, was da gesagt wird, so.
Genau. Also,
auch die Redezeit der Journalisten ist ja am allerhöchsten.
So, ja, wir natürlich
reden eigentlich die ganze Zeit, ne? Es wird über Anwesende geredet, wie über die Besucher, wie die Besucher eines Zoos über Tiere eigentlich reden, so, ne? Von wegen, ach, da vorne, ja, spielen sie, guck, ja, mal, ist das nicht süß? Also, und keiner der Journalisten hat praktische Erfahrungen, haben wir auch schon mal, also, ja, das scheint bis heute ja,
genau, so ein Ding. Könnt ihr nicht ein bisschen Free Jazz machen, ja?
Ja.
Liebe Journalisten,
also, kommt, ja, doch mal ins darüber, ja, nee, bevor ihr darüber richtet, nimmt doch wirklich mal so ein Saxophon in die Hand und holt, ja, da mal diese Dinger raus. So ist doch einfach, ich glaube, das ist für den, wie sagt man, für den Informationsgehalt gar nicht so abträglich. Das,
nee, genau. Sein. Zumindest zum Two-Song Tuesday im Donau können Sie mal gehen.
Ja.
Das ist ein niedrigschwelliges Angebot. Genau.
Mhm. Ja, und dann sollte es ein versöhnliches Ende nehmen, ne? Also das wird dann so gesagt, immer, mittlerweile gibt es ja sozusagen auch eine Bezugnahme der beiden Strömungen aufeinander, was richtig ist.
Ja.
Also wir heute profitieren in beiden, also so, sowohl der traditionell orientiertere Modern Jazz profitiert vom Free Jazz, der Free Jazz profitiert auch von den Entwicklungen aus dem Modern Jazz. Wenn man das jetzt überhaupt so journalistisch aufbereiten will, dass es diese beiden Pole gibt, würde ich sagen, das stimmt.
Ja.
Aber das Interessante ist, dann wollten sie eigentlich, der Sender hat sich gewünscht, dass die beiden am Ende nochmal zusammen spielen würden.
Und, ja,
da haben halt sowohl Doldinger als auch Brötzmann gesagt, nee, das, nee, machen wir auf keinen Fall. Was ich natürlich nach der, ja, nach der Hinrichtung, die, ja, dann stattgefunden hat, natürlich an Peters Stelle auch nicht gemacht hätte. So.
Ja, aber wäre herrlich gewesen, wenn dann quasi der Peter Brötzmann nochmal einen ganzen Chorus Summertime brötzt. Hätte ich gerne gehört. Ja, also genau, ich meine, was jetzt total interessant ist, wenn man sich anguckt, was später passiert ist, ist ja nämlich, wie du sagst, dass diese Strömung ja irgendwie sich beeinflusst haben gegenseitig auf eine Art, dass also quasi so freies Spiel und auch so Ausreizen von Tonalität und von Rhythmus und Time.
Jetzt mache ich mal den Brötzmann dazu. Du spielst Summertime. Jetzt machen wir das, was sich der Sender damals gewünscht hat. Du spielst Summertime und ich mal Free Jazz. Diesen Aussetzer, das arme, ja, Publikum.
Ja.
Mittlerweile haben sie wahrscheinlich alle verloren. Aber so, trotzdem, das musste nachgeholt werden. Das hat der WDR damals nämlich nicht hinbekommen.
Nee.
Deswegen, genau.
Was ja passiert ist, ist, dass diese Strömung ja sich schon irgendwie gegenseitig beeinflusst haben. Also es gibt ja sowohl poppigen Free Jazz als auch Mainstream Jazz, der natürlich auch jetzt mittlerweile eher mal aus der Time rausgeht und aus der Tonalität und wieder zurückkommt und so. Aber interessant ist so als Zeitdokument, was das für eine Verstörung verursacht hat in dieser Szene. Das sind ja immer so Sachen, die kann man im Nachhinein dann schlecht nachvollziehen. Also auch, ja, Elvis Presley klingt heute für uns wie Rentnermusik. Aber natürlich, als Elvis die Szene betrat, waren die Leute wahrscheinlich schockiert. Was macht er da? Was schüttelt er die Hüften so frivol im Fernsehen? Das kann man da wirklich nochmal nacherleben. Auch die Emotionen der Inquisitionsrunde. Das finde ich doch sehr gut. Aber sag nochmal, ist es wirklich so egal, ob er einen Chorus Summertime spielen kann oder nicht?
Was meinst du damit, ob es egal ist?
Naja, weil es ist, was ja dann doch reizvoll ist, ist ja immer jemand, der Musik macht, aus einer gewissen Tradition kommt und die dann bricht.
Ja, das ist ja so ein bisschen das, was die Journalisten sagen.
Also ja,
es,
ja,
muss,
ja,
doch irgendwo herkommen.
Ja, ja, ganz frei machen kann
das
ich mich
wäre
davon
irgendwie
nicht.
Nachvollziehen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter Brötzmann eines Morgens aufgewacht ist, ohne jegliches Vorwissen musikalisches,
ja,
und gesagt hat, so, jetzt mache ich Lärm.
Ja, genau.
Und Also das ist doch Quatsch.
Ja, das
also
ist natürlich Quatsch.
Das ist doch, und er hatte angedeutet, dass er ja auch irgendwie Dixieland und so da
früher
mitgemacht hat und so. Aber natürlich stellt er sich jetzt nicht hin und stellt das unter Beweis.
Nein, hallo? Natürlich nicht.
Ja, eben, es gibt, glaube ich, die wenigsten Free-Jazz-Musiker, die nicht auch irgendeine Geschichte mit sich bringen.
Ja, also die Free-Jazz-Musiker, die ich kenne, die können, glaube ich, fast alle in den Chorus Summertime spielen. Also, und auch nicht schlecht.
Ja, also natürlich. Der Vorwurf ist komplett daneben. Also ist wirklich, das sagt er ja auch richtig, also ich brauche es nicht.
Ja.
Also ich glaube, das sagt er nicht dazu, aber ich brauche es nicht, deswegen mache ich es nicht.
Ja.
Aber wenn ich es brauche, dann mache ich es.
Ja, so. Klar.
Und das nehme ich ihm auch ab. So, also es ist wirklich, es ist so Germany auch so, ne? Zeig, was du kannst, zeig deine Ausbildung, was ist dein akademischer Hintergrund? So, ne? Was weißt du? Und so, sonst kannst du dich hier überhaupt nicht melden.
Ja, klar.
Das ist schon interessant. Und dann diese Vorwürfe. Sie spielen jeder für sich und doch glauben sie an Kommunikation. Das geht doch gar nicht.
Ja, und ich unterstelle halt auch Klaus Doldinger, dass er eben dann doch kein Free Jazz spielen kann, weil das Interessante am Free Jazz ist jetzt, glaube ich, auch nicht diese Quietschlaute aus dem Saxophon rauszuholen, sondern daraus Musik zu gestalten und Bögen und Intensität.
Und das ist genau das, was der eine Journalist, der ja noch zum Free Jazz hält, genau das sagt. Er meint so, natürlich gibt es dort eine Form und die kann man auch hören. Man muss sich halt nur darauf, sich nur damit befassen. Es gibt Intensitätsbögen als gemeinsame Form.
Ja, klar.
So. Das ist eine eigene Kunstsprache, die man auch quasi in der Praxis übt und auch in der man auch besser wird. Das ist halt etwas, das wird auch einfach nicht gehört. Da sagen die anderen einfach wirklich so, nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht.
Das ist halt einfach nur
lernen. Meinung ist, nee, wir brauchen Akkorde, irgendwas muss man doch irgendwie hier aufs Melodiöses, irgendwas muss man doch wiedererkennen können, so. Nee.
Absolut. Also.
Schon interessant.
Sei noch mal empfohlen. Ganz toll.
Ja, wirklich. Es ist wirklich ganz großartig. Was man da so sieht,
67, glaube ich, ja.
Im deutschen Fernsehen.
Ja. Das gab es dann, würde mich ja fast interessieren, ob es dann noch mehr gibt. Also wenn ihr noch irgendwie solche Zeitdokumente habt in euren YouTube-Playlisten, schickt uns die bitte. Also das ist wirklich ganz toll.
Ja, jetzt haben wir wieder den Telefonjoker Westphal nicht angerufen.
Ja.
Der bittet natürlich stetig darum, er schickt mir mal lustige Katzenvideos.
Ja.
Ich glaube so, um daran zu erinnern, dass er da bereit ist für rechtlichen Beistand. Aber das könnte natürlich jetzt passieren, weil Klaus Doldinger uns wahrscheinlich verklagen wird,
weil wir ihn für tot erklärt haben.
Deswegen werden wir uns nächstes Mal. Aber diese Katzenvideos, da möchte ich auch mal. Das sind ja auch irgendwie nicht die hellsten Tiere am
Aber süß! So niedlich, oder?
Vor was die sich alles erschrecken, vor Metronomen und ihrem eigenen Spiegelbild und so. Also, bestimmt dumm.
Ja, es ist aber.
Aber süß. Ja, genau. Süß sind sie.
Aber wenn du da zu lange hinguckst, dann programmiert sich ja dein Algorithmus um. Und du wirst nur noch von Katzen- und Tiervideos belästigt, sage ich mal. Also Vorsicht mit den Katzenvideos. Mir werden permanent Tiervideos in die Timeline gespült. Und dann gucke ich da natürlich immer hin. Neulich hatte ich so kleine Mini-Ziegen oder so einen Kanal, der nur. Achso, das ist ja übrigens herrlich. Ich habe mir neulich spülte mir rein so ein Video mit Baby-Nilpferden. Ich schaute mir das natürlich mit feuchten Augen gerührt an und dann siehst du ja da drunter immer, wer das geliked hat und dann stand dann Tim Lefebvre liked this post.
Tim Lefebvre, der ja übrigens auch in dieser Nacht anwesend war, als wir aus dem Hotel gejagt wurden.
Ja, das stimmt.
Als der Feueralarm war und wir nachts um 3 aus dem Motel One an der Fleetinsel alle vor der Tür standen, stand auf einmal natürlich neben uns auch Tim Lefebvre.
Na klar.
Der hat nämlich auch nicht gewagt, einfach liegen zu bleiben.
Nee.
Wusste ja auch, dass es nicht brennt. Ist ja eigentlich klar. Der ist cool genug.
Ja.
Die coole Sau ist er.
Ja. Aber guckt auch gern mal ein Baby-Nilpferd-Video.
Ja, der hätte wahrscheinlich wäre gerne liegen geblieben, weil hat sich gerade in seinen Baby-Nilpferd-Videos gerade bequem gemacht. Und dann kommt der Feuer an. Das tat uns leid. Ich muss jetzt auch langsam packen. Ich muss nach Kanada. Ich fahre nach Kanada.
Ja, ich komme doch nicht mit. Und Luca, das hat irgendwie nicht funktioniert organisatorisch.
Ja, also ihr habt gestreikt, wenn man es mal so sagen darf. Interessant, aber da kann man auch mal ein paar Insights raushauen.
Sollen wir das wirklich Luca, machen?
Ja, also ja, okay.
Ist ja nicht. Hauptsache, ich komme da gut bei weg. Ich wäre mitgekommen.
Ihr kommt da alle ganz gut bei weg. Aber interessant ist, dass Luca hatte als erstes gesagt, er macht das jetzt nicht für ein Konzert darüber und so.
Mhm.
Genau, ich hatte immer gesagt, es kann ja sein, dass noch mehrere Konzerte dazukommen. Und dann hatte ich sogar Angebote aus New York und Chicago. Die habe ich aber abgelehnt, weil das ist vielleicht mal für Leute, die denken international, das Touring ist das A und O, ganz interessant, weil wenn man zwei Konzerte in New York, also jetzt wir drei, zwei Konzerte in New York und Chicago spielen würden, dann müsste ich erstmal unter Beweis stellen, dass ich euch beide brauche. Und das ist bei Jazzmusik gar nicht so leicht. Da sagen nämlich die Amerikaner, Moment mal, Jazzmusik haben wir erfunden, da kennen wir uns ganz gut aus. Da wissen wir ganz genau, Bass und Schlagzeug lassen sich ohne Probleme von Amerikanern austauschen. Die sind dann wahrscheinlich sogar besser.
Ja, leider.
Und deswegen fahren sie mal schöner alleine. Und dann außerdem kommt noch ein Künstlervisum dazu, das unglaublich teuer ist und jetzt nach Corona auch noch mal teurer geworden ist. Ja. Ich möchte den Preis nicht nennen, der steigt stetig.
Ja.
Und dann von den Gagen, die man bekommt, muss man leider auch noch 33% in Amerika lassen. Also, ja. Da habe ich dann gesagt so, ach komm, dann mache ich das jetzt irgendwie nicht, das ist mir zu teuer.
Genau. So.
Und dann war es halt nur dieser eine Gig und da meinte Luca, ach, weil der hat ja schon einiges mitgemacht mit mir, der musste mal mit mir für zwei Konzerte nach Australien und die ganzen Jetlags, die man dann irgendwie da hinlegt, das ist ja auch, geht auf den Körper, ne? Also ja. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wir sind ja noch jung und agil, aber ja. Luca ist ja ein alter Sack.
Ein älterer Herr.
Und deswegen meinte er dann, der musste auch schon mal aus Malaysia kommen, um ein Konzert mit mir in London zu spielen. Und hat das alles immer ohne Murren gemacht und jetzt ist ihm halt in die Hutschnur geplatzt. Ja. Und meinte so, sorry. Ja. Das reicht jetzt.
Ja.
Ich komme nicht für diesen einen Gig nach Kanada, spiel mal schön. Also er meinte, ich so, auch erst hat er so diesen amerikanischen Ansatz, du kannst einfach irgendwen fragen.
Ja.
Da gibt's auch in Kanada gute Leute und so. Und meinte ich so, nee. Ich habe also ja auch immer gesagt, so wenn sowas mal passiert, ich kann ja immer alleine spielen.
Ja.
Und so mache ich das jetzt auch.
Spiel ja.
Ein Solo-Konzert in Montreal, kein Problem.
Genau. Ich bin gerade hier in der Transitzone. Ich habe jetzt meine Aufnahmen in Hamburg beendet und komme jetzt auch wieder nach Berlin und werde dann weiter probieren am Theater. Genau, und mal gucken, was da noch so passiert.
Bist du wieder in Berlin nächste Woche? Können wir wieder zum Jazz gehen?
Richtig.
Genau. Ich bin ja in Kanada.
Ach so, stimmt. Ja gut, das können wir offline nochmal genau terminieren. Wir wollen ja nicht den Zauber entzaubern, dass wir natürlich gerade zeitaktuell jetzt live am Dienstag früh aufnehmen und ihr uns direkt hört.
Genau.
Ja. So.
Von meinem Kumpel Federico Albanese wurde mir empfohlen, Braymer McCoy. Und das ist vielleicht eine Platte für uns beide, Utopia heißt sie,
ja.
Weil es so eine Art so Neoklassik am Klavier und Kontrabass.
Braymer McCoy.
Braymer McCoy. Also es ist so
ist wie der wenn Braymer.
Du und ich eine Duo.
Ach so, das sind zwei Namen. Das sind zwei Namen, ja. Da gibt es ja sowas Ähnliches. Johan Johansson heißt ja so, haben wir glaube ich auch schon mal
empfohlen. Ja, Jazz Posvenska. Also das ist ja wirklich eine Platte, die ausnahmslos uneingeschränkt zu empfehlen ist. Ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten.
Ja.
Von Jan Johansson, genau, mit Kontrabass. Da spielt er schwedische Volkssongs.
Ja.
Von 1965 oder 66 oder so. Unglaublicher Sound.
Ja, klingt wunderschön. Ist ein bisschen folkloristisch, ja. Genau. Da möchte ich auch nochmal empfehlen. Auch eine schöne Einschlafplatte, glaube ich, gibt es von Hank Jones und Charlie Hayden das Album Come Sunday. Kennst du das?
Nee.
Da spielen die nämlich im Duo Gospel-Songs. Auch aus den, keine Ahnung von wann die ist, auch älter. Auch eine schöne Platte.
Ah, ja.
Kontrabass und Klavier im Duo. Funktioniert eigentlich gut, ne?
Ja.
Ja.
Muss halt sich auf so ein Timing einigen, was mit Charlie Hayden wahrscheinlich nicht ganz so leicht ist.
Ja, aber der vorstellen. Macht dafür unten dicht.
Ja. Sag mal nicht mal Charlie Hayden Hayden, weil er mal zwei gleiche Noten hintereinander spielt. Charlie Hayden Hayden, Charlie Hayden Hayden, Charlie Hayden Hayden.
So ein sehr gut. Sehr gut.
Ein Jatzwitz.
Jatzwitz. Hatte ich nicht noch einen Jatzwitz? Da hatte ich mir nicht auch überlegt, die große Sonderfolge Musikerwitze. Wir können einfach eine ganze Folge lang Musikerflachwitze erzählen.
Also, ja, da müssten wir mal was zusammentragen.
Ja,
aber da bräuchten wir natürlich auch die Hilfe des Publikums.
Genau.
Ach, hatte ich schon gesagt, dass wir einen eigenen Insta-Account haben? Habe ich, glaube ich, schon gesagt.
Ja, ne? Bitte folgt dem und schickt uns da Witze und Content, was ihr reviewed haben möchtet. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Pop- und dem Jazzmusiker?
Ist das jetzt mit Pointe behaftet?
Ja, der Popmusiker spielt drei Akkorde vor 1000 Leuten und der Jazzmusiker spielt 1000 Akkorde vor 3 Leuten.
Ja, also ich habe auch lange Zeit mich versucht, in der Popmusik breit zu machen. Ich kann sagen, ich habe auch 3 Akkorde vor 3 Leuten gespielt.
Genau, das ist nämlich alles eine große Lüge.
dass auch das geht.
Ja. Genau. Also klar, wenn man eine gewisse Schwelle übertritt, da kann man natürlich in Popmusik wahnsinnig viel Geld verdienen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Leute, die sich an der Popmusik versuchen, spielen dann doch meistens eher drei Akkorde vor drei Leuten. Ne? Das ist alles ein Wunschdenken.
Genau. Ja, man soll ja nicht denken, nur weil man seine Akkorde reduziert. Das ist einmal kongruent dazu.
Ja, oder wie heißt das? In reziproker Relation.
Dass man das Publikum steigt.
Steigen würde.
Das soll man ja nicht denken. So.
Nein.
Leute, liebe Impros, bleibt bei euren Akkorden. Wirklich,
bei euren vielen Akkorden, so viel wie möglich. Ja. Genau.
More is more.
Genau.
Genau. Ist es. Ja, gut, dann haben wir doch diesen Podcast eigentlich auf einer recht heiteren Note enden lassen. Ich hätte ja gerne über Big Band geredet mit dir, aber du willst einfach nicht, ne? Du willst die heißen Infos nicht raushauen. Was sind die Gagen? Wie viel gibt's an der Posaune? Wie bekommt man den Job? Was ist das Aufnahmekriterium? Muss man da reinwachsen? Ist das so wie eine Familie oder kann man sich dafür bewerben?
Dann braucht man einen Adelstitel.
Braucht man einen Adelstitel? Welche Big Bands sind am besten bezahlt? Die HR Big Band, die NDR oder die WDR Big Band? Gibt es im Osten eigentlich auch eine Big Band, die derart für Furore sorgt? Oder ist das die Band von Clouseau?
Ich
kenne jetzt nicht den Big Band des Mitteldeutschen Rundfunks, kenne ich nicht.
Hast du schon von gehört? Also es gab ja mal das ist ja, aber auch Westdeutschland, es gab ja mal das RIAS Orchester oder die RIAS Big Band, Radio im amerikanischen Sektor, aber das war ja West-Berlin.
War West-Berlin, ja.
Die Stadt mit nur einer Himmelsrichtung, überall rundrum Osten, aber es war ja quasi Westdeutschland, genau, die RIAS Big Band. Ich weiß es nicht, es gibt doch auch so DDR-Big Bands, oder nicht? Oder?
Sicher, aber die DDR gibt es ja gar nicht mehr.
Nein, nur in den Köpfen.
Das besprechen wir aber wirklich dann beim nächsten Mal,
ich
oder?
Ich wollte noch was Kleines Edukatives machen, weil du das letztes Mal schon wieder dropptest. Eine Frage an dich, was, glaube ich, viele Impros verstört. Warum sagst du Bess?
Ah, okay, weil ich in Holland studiert habe.
Genau, und die Holländer sagen... Tatsächlich, genau. Das muss man ja sagen, die Tonleiter. Ich kann nicht mal mehr eine Tonleiter spielen. Zweiter Versuch. Die ist ja bei uns C, D, E, F, G, A, H, C.
Ja.
Und
im Englischen ist es ja auch das H, das B.
Genau, ist das B. Und deswegen sprechen wir
von... Was ja total Sinn macht, wenn du von A loslegst, 440 Hertz, A, B, C, D, E, F, G. So funktioniert nämlich auch das Alphabet. Darauf wird sich nämlich an dieser Stelle bezogen. Und irgendjemand hat da einen Fehler gemacht, einen Übersetzungsfehler in Deutschland, weil sie das Alphabet nicht richtig hingekriegt haben. Das ist auch echt nicht leicht.
Nee, oder? Und wenn man so ein kleines B schreibt und unten so ein Stück von dem Kreis wegmacht, dann sieht ja auch das kleine B aus wie ein kleines H.
Ja.
Ich glaube, daran liegt
es. So wie das A, wenn man das A einen halben Ton runterrutscht, dann nennt man das ja auch das Ass. So nennt man halt eben das B, wenn man einen halben Ton runterrutscht, das Bass.
Genau, beziehungsweise im Englischen das
sage ich Bass, weil es halt einfach wahnsinnig logisch ist. Die Holländer sind uns einfach meilenweit voraus in der Logik und haben deswegen die Musikhistorie und die Musiktheorie deutlich besser verstanden als wir hierzulande. Mhm. Und da bin ich natürlich für euch gerne da, wenn ihr noch Fragen habt, ich erzähle euch alles, dann können wir mal ein paar alterierte Skalen durchgehen.
Ja, natürlich. Sehr gut. Okay, haben wir noch was? Sonst?
Ich bin raus eigentlich. Ich bin raus, ich muss packen.
Du musst packen,
Ich habe mir einen kleinen Koffer gekauft, ich fahre nur mit Handgepäck jetzt.
Oh, sehr gut, ja. Genau, dann wünsche ich und alle Impros wünschen natürlich viel Spaß in Kanada.
Montreal Jazz Festival, das größte Jazz Festival der Welt.
Wirklich?
Lambe ist am Start, ja.
Sehr gut, okay. Dann viel Vergnügen und wir hören uns dann bald wieder, oder?
Ciao, macht's gut.
Tschüss.
Ich würde sagen, mit zwingenden Grüßen und
Schlusston. Ciao.
Genau, mit zwingenden Grüßen. Bye, bye.
Tschüss.